Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30 an diesem Montag, den 2. Dezember, der erste Montag nach dem ersten Advent. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Sonntag, einen schönen ersten Advent. Sören, Fabi, ich hoffe, bei euch war es auch ganz angenehm im Kreise der Familie jetzt am Wochenende.
Ja, das auf jeden Fall. Hallo zusammen.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, ja wie immer. Sehr festlich die Adventszeit eingeläutet. Viele Adventskalender bei uns im Haus und zum Teil viele Topspiele aktuell, die mich brennend interessieren.
Perfekt. Wäre die erste Frage nämlich jetzt gewesen, welche Kalender gibt es bei euch, Fabi, der obligatorische Schokokalender und was gibt es noch dazu?
Ja gut, für die Großen den ganz normalen Lindt-Schokokalender. Für die Kleinen gibt es auch einen Kalender zu basteln. Okay. Und der Wichtel ist eingezogen, der sozusagen täglich auch nochmal Kleinigkeiten bringt. Aktuell sind es Buchstaben, magnetische Buchstaben, die an der Tafel kleben. Und okay. Die Vorfreude ist auf jeden Fall riesengroß.
Sehr schön. Und bei dir, Sören, ist es was anderes,
nehme ich mal. Ja, Schoko gehört dazu, ist, glaube ich, Standard in jedem Haushalt. Und für das Kind natürlich Playmobil.
Playmobil, auch interessant. Ja, bei mir gab es von der Mutter den obligatorischen, die 24 Lose, die wurden angeheftet an den Adventskalender und da war am ersten Tag schon zumindest 1 Euro schon mal. Ist ausbaufähig, deswegen spielen wir jetzt am Dienstag auch Euro-Jackpot, Fabi. Gut, Jungs, lasst uns anfangen. Es sind nur 3 Wochen, es geht stark auf Weihnachten zu und auch auf die letzten Spieltage. Deswegen, auf geht's. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Rückblick auf die Europapokalspiele, Fabi. Die Bayern letzte Woche Dienstag schon so einen wichtigen 1-0-Heimsieg gegen PSG eingefahren.
Ja, ich glaube, das Beste war das Ergebnis am Ende des Tages. Ich glaube, viele Dinge haben uns in die Karten gespielt. Die rote Karte für Ousmane Dembélé, ein bisschen hart. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, auf dem Niveau. Trotzdem eigentlich nur 90 Minuten, wie gesagt, mit ein bisschen Spielglück auf unserer Seite alles im Griff gehabt. Folgerichtig das 1-0 gemacht, kein Tor kassiert und es war ein Arbeitssieg gegen ein vermeintliches Schwergewicht in Europa. Mit Freude die 3 Punkte mitgenommen und ich glaube, mehr gibt es da zu dem Spiel, glaube ich, auch gar nicht zu sagen.
Denke ich auch. PSG natürlich nach der Niederlage jetzt so. Ja, fast schon vor dem Aus. Sören, eine andere deutsche Mannschaft, die hat auch kurz einen Prozess gemacht mit Salzburg bei 0 für Leverkusen, auch mehr als deutlich.
Ja, mehr als deutlich. Man muss ja wirklich sagen, also die Salzburger sind ja auch weit davon entfernt, auf internationalem Niveau dagegen halten zu können. Da geht es ja auch drunter und drüber im Moment. Aber auch solche Siege musst du einfahren, ganz wichtig, gerade auch mit Blick aufs Torverhältnis und von daher sehr überzeugender Auftritt der Werkself.
Gut, nicht so überzeugend war der Auftritt von RB Leipzig bei Inter Mailand. Da verlieren die Leipziger schon ihr 6. Spiel in der Champions League mit 1-0. Inter eigentlich das komplette Spiel, die überlegene Mannschaft gewesen. Und für die Leipziger hat es ja schon angedeutet vor 2 Wochen, also wird es wohl international jetzt nicht wirklich weitergehen. Ja, der BVB, Fabi, dann am Mittwoch zu Gast in Zagreb, haben wir, glaube ich, nicht so erwartet, dass es so deutlich wird.
Tausendmal interessantere Spiele lief. tatsächlich, ich habe nur den Ticker gelesen, das Ergebnis gesehen, standesgemäß, glaube ich, auch mal auswärts 3-0 gewonnen. Aber ich glaube, an dem Mittwoch gab es andere Spiele, die weitaus interessanter waren als Dortmund in Zagreb, wenn ich das so sagen darf.
Und da spricht Fabi bestimmt das Spiel der Stuttgarter in Belgrad an, Sören.
Ja, desolater Auftritt der Schwaben. Ich glaube, das 5-1 geht absolut in Ordnung. Für die Fans natürlich ein katastrophaler Tag, für den Sportlichen natürlich auch. Als deutsche Mannschaft darfst du so nicht untergehen. Ich glaube, Sebastian Hüls hat es ja dann auch vernünftig eingeordnet, dass das eine Leistung war, die nicht in Ordnung war. Und dass es darum geht, jetzt eben auch in den nächsten Wochen da wieder hinzukommen, dass solche Ergebnisse nicht vorkommen.
Ja, so Spiele hat man mal zwischendrin. Ja, Systemabsturz kann man, glaube ich, sagen. Das Spiel, was du gerade angesprochen hast, Fabi, hat, glaube ich, alle Fußballfans ein bisschen elektrisiert. Liverpool hatte Real Madrid zu Gast und ja, Liverpool, glaube ich, momentan die Mannschaft der Stunde momentan in Europa.
Ich glaube, so kann man es sagen. Eigentlich war ich Mittwoch bei dem Spiel Sturm Graz gegen Girona, was mein Highlight war. Ah nee, Celtic gegen Brügge gab es auch noch. Also wie gesagt, es gab viele, viele Spiele. Aber ja, klar war es natürlich Liverpool gegen Real. Ich glaube, im Moment tatsächlich gibt es eine Benchmark, die heißt Liverpool. Es funktioniert vieles, sehr eingespielt. Selbst eine Mannschaft wie Real Madrid schafft es kaum, die Liverpooler wirklich in Bedrängnis zu bringen. Und ja, so ein bisschen rumort bei Real auch, trotz der namhaften Neuzugänge. Aber klar, Liverpool scheint im Moment die Mannschaft der Stunde zu sein. Definitiv. Verdient 2-0 gewonnen.
Und wenn wir uns dann mal mit dem Blick auf die Tabelle richten, welche Mannschaften da noch nicht mal unter den Top 24 sind, ne? Also PSG kratzt an der 25. Die müssen ordentlich was tun und auch unter die ersten 8, so Mannschaften City, Milan, ja, die Bayern auch, Fabi, mit 10 Punkten, aber ich glaube, die nächsten 3 Spieltage, die Bayern, das Programm sind eigentlich 3 machbare Spiele, könnte eventuell auch noch klappen, unter die ersten 8 zu kommen. Der BVB steht gut da mit 12 Punkten, auch im guten Torverhältnis. Ja, und vorne weg marschieren da auch Liverpool und Inter. Also 2 Spieltage haben wir jetzt, glaube ich, noch vor der Weihnachtspause und einen Spieltag dann, glaube ich, im neuen Jahr dann. Ja, dann lasst uns noch weitermachen. Die TSG verliert ja mehr als deutlich und auch völlig verdient in Braga. Heidenheim verliert zu Hause, haben ja alles in ihren Möglichkeiten getan. Trotzdem hat es nicht gereicht gegen eine ja, gute BL von Chelsea mit 0-2. Und dann so hatten wir noch die Frankfurter Eintracht, die weiterhin für Furore in Europa sorgt.
Ja, Eintracht international. Jahr für Jahr liefern sie ab. Jetzt auch wieder 3 Punkte geholt. Wichtiger Sieg. Und ich glaube schon, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dann eben sich auch direkt zu qualifizieren, also gar nicht durch die Playoffs zu gehen. Und es bleibt dabei. Ich glaube, jeder Donnerstag, gerade als neutraler Fußballfan, du freust dich auf die Europa League, weil du weißt, die Eintracht ist da, die Eintracht-Fans sorgen für gute Stimmung. Und es macht Spaß, glaube ich, im Moment der Eintracht auch zuzuschauen.
Ja. So, und dann haben wir den 12. Spieltag, der vor der Türe stand. Und da begann der Freitag mit einem richtigen Topspiel, Fabi. Der FC St. Pauli hatte Holstein Kiel zu Gast und am Ende fuhren die Paulianer ihren ersten Heimsieg ein, 3-1 am Ende, auch die ersten Tore zu Hause geschossen. Ein ganz wichtiger Sieg, haben sich jetzt auch von den Kielern ein bisschen abgesetzt, sind jetzt glaube ich 6 oder 7 Punkte, auf 6 Punkte schon abgesetzt. Unterm Strich auch ein verdienter Sieg, gerade die zweite Halbzeit der Kieler war mal wieder nicht wirklich Bundesliga-tauglich.
Nee, war es nicht. Tatsächlich hätte auch ein Zweitligaspiel sein können, glaube ich, vom Niveau her. Ja, was sagt man dazu? Ich glaube, die Kieler waren einfach zu mutlos, zu ideenlos, hatten dann auch noch einen Elfmeter verschossen. Pauli wirklich die zweite Halbzeit dann auch eiskalt auf Konterfußball umgeschalten. Völlig verdient die 3 Punkte mitgenommen und ich glaube, wenn du nicht absteigen willst, den Relegationsplatz halten beziehungsweise drüberstehen, dann sind das genau die Spiele, die du zu Hause gewinnen musst und da fragt dann auch im Nachgang keiner mehr wie, aber es waren super verdiente 3 Punkte und bei den Kielern zeigt sich immer mehr an, dass es einfach für die erste Liga nicht reicht.
Ja, denke ich auch. Kann man vielleicht Pauli noch hier noch die Statistik mit auf den Weg geben? In den letzten 10 Jahren 15 von 21 Aufsteigern sind im ersten Jahr drin geblieben. Also ich denke, gerade was die Defensive angeht, hat sich Pauli die letzten Wochen wirklich stabilisiert. Und wenn sie dann gegen die direkten Konkurrenten unten auch hier und da mal die Punkte holen, kann es am Ende eventuell dann auch reichen. Was du, Sören, wahrscheinlich jetzt am Freitag nicht so gerne gesehen hast. Hättest du wahrscheinlich lieber mit einem Unentschieden
Ja, mit einem spektakulären 0-0. Nein, aber ich gehe da voll mit Fabi. Das sind die Punkte, die du holen musst, wenn du die Liga bleiben, in der Liga bleiben möchtest. Ich glaube, für St. Pauli gilt das, was eigentlich auch für Bochum in den letzten Jahren gegolten hat. Die Chance ist so groß wie nie, in der Liga zu bleiben, wenn man mit Blick auf die Konkurrenz. Und sie haben einen jetzt erstmal ja weiter auf Abstand gehalten. Sie haben ein deutliches Puffer dazwischen gelegt, was enorm wichtig ist. Und so musst du eben die Spiele auch angehen, gerade zu Hause. Und das war sind 3 Punkte gewesen, die klar im Kampf um Klassenerhalt sehr, sehr, sehr wichtig sind.
So, und dann kommen wir zum Samstag und da frage ich dich, Fabi, wie wollen wir weitermachen? Wollen wir erst durch den Nachmittag ein bisschen oder wollen wir den Klassiker vom Wochenende, das Spiel, was eigentlich alles überschattet hat, direkt vorwegnehmen heute mal?
Ich glaube, wir geben dem Sören erstmal die Chance zum VfL Bochum was zu sagen. Bevor wir dann hier weitermachen. Und dann glaube ich, würde ich die Leipziger nehmen vielleicht.
Okay.
Und dann können wir gerne die Bayern auch irgendwann nehmen im Laufe dessen.
Ja gut, Sören. Ich weiß, es ist keine schöne Aufgabe für dich, aber da musst du jetzt durch.
Ja, ich versuche sachlich auf jeden Fall zu bleiben oder auch mit ein bisschen Abstand vom Wochenende, weil das Wort, was Fabi benutzt hat, mit Mut oder mutlos, das gilt, glaube ich, auch nicht nur für Kiel, sondern auch für den VfL Bochum. Du hattest am Wochenende, glaube ich, auch eine Chance, den ersten Saisonsieg überhaupt einzufahren gegen eine Augsburger Mannschaft, die in dieser Saison ja auch nicht wirklich stabil ist. Aber von Minute 1 an war das ein recht mutloser Auftritt vom VfL Bochum. Irgendwie gar nicht den Willen gehabt, dort auf Sieg zu spielen, sondern vereinzelt versucht. Klar, man hatte gerade in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, aber ohne da wirklich ins Risiko zu gehen, vielleicht auch aus qualitativen Gründen. Und die Augsburger waren dann eben 5 Minuten vor der Halbzeit eiskalt durch den Elfmeter, den sie bekommen haben. 1-0 und dann in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, hat Augsburg keine Probleme gehabt mit dem VfL Bochum, der kaum offensive Akzente setzen konnte, sich keine Torchancen rausspielen konnte. Und gerade aus Fansicht muss ich wirklich sagen, dass ich jetzt auch schon mit der ersten Liga wirklich auch abgeschlossen hat. Der Puffer ist so groß, beziehungsweise der Abstand auf den Relegationsplatz ist so groß. Es sind 3 Siege, wenn man das Torverhältnis mit dazu nimmt, sind es wahrscheinlich schon 4 Siege, die du holen musst, um irgendwie da ranzukommen. Und der Weg ist lang und mit der Art und Weise, wie der VfL im Moment auftritt, sehe ich da schwarz. Und auch, glaube die Herangehensweise von Dieter Hecking an diesem Spiel oder in diesem Spiel hat es mir auch nicht gefallen. Denn ich denke schon, dass du jetzt auch in jedem Spiel irgendwie auf Sieg spielen musst. Und die Art und Weise hat da nicht gepasst. Und egal, welcher VfL-Trainer in den letzten Spielen an der Seite stand, ich glaube, kein Trainer hat es geschafft, die vermeintlichen Führungsspieler, die nicht abliefern, aus dem Kader zu nehmen und anderen Spielern Vertrauen zu schenken. Es sind immer dieselbe 11 beziehungsweise dieselben Spieler, die da die Verantwortung bekommen, die es nicht zurückzahlen. Und vielleicht wird da jetzt mal die Chance oder genutzt, auch klaren personellen Umbruch zu schaffen. Denn der Weg in der ersten Liga zu bleiben ist zwar da, aber den sehe ich nicht mehr. Und von daher ist es vielleicht jetzt auch die gute Chance, einen Umbruch einzuleiten, dass man sich einigermaßen gut aus der Liga verabschiedet.
Und das schon nach dem 12. Spieltag, da hast du aber schon komplett die Flinte ins Korn geworfen, glaube ich. Ne? Felix Passack klang da ja nach dem Spiel ein bisschen, euphorisch will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen positiver gestimmt der Sache
in
den ersten 3 Spielen. Ne?
Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber das ist wie beim Stuttgart-Spiel gewesen, eine absolute Frechheit von den Spielern. Das, glaube ich, war auch Philipp Hofmann, klar, du hast Passlack genannt, sich nach dem Spiel hinzustellen und wirklich zu sagen, mit voller Überzeugung, hier wäre ein Unentschieden drin gewesen. Ich weiß nicht, wer da irgendein Spiel gesehen hat. Also ich habe ein Spiel gesehen, wo klar die Augsburg die bessere Mannschaft war, wo ich einen mutlosen VfL gesehen habe, in der Situation, in der sich die Spieler befinden. Ja, also wirklich auch jede Chance jetzt auch mal nutzen zu müssen eigentlich, sich dann hinzustellen und wieder mal eine Niederlage schön zu reden. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und da sollte man sich eigentlich auch als Spieler realistisch selbst betrachten und nichts versuchen, schön zu reden.
Okay. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe von dem Spiel hauptsächlich die Highlights gesehen und auch so ein bisschen drumherum gelesen. Also für mich war es eigentlich klar, Patrick Drewes hatte, glaube ich, in der zweiten Halbzeit ein paar richtig gute Aktionen, aber eigentlich war das für mich so ein Spiel, klar, der Elfmeter war ein bisschen unglücklich und ungestüm, aber eigentlich ist das ein Spiel, was unentschieden ausgehen muss. Die Augsburger haben ja nach dem 1-0 eigentlich auch das Spielen komplett eingestellt, oder Fabi? Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst oder ob er da jetzt keine Meinung zu hat. Fabi? Bist du noch an Bord? Technische Probleme beim Fabi? Anscheinend. Jetzt versuchen wir nochmal. Gucken, ob der Fabi jetzt dabei ist. Fabi?
Yes.
Ja, da ist er zurück.
Ja.
Ich hatte gerade die Diskussion mit Sören bezüglich des Spiels. Er sagte, also er hat nur eine Augsburger Mannschaft gesehen, die viel fürs Spiel
Ja,
getan hat.
habe ich noch mitbekommen.
Hast du noch mitbekommen? Ja, ich bin
Ja.
eigentlich eher der Meinung, dass ja, die Augsburger nach dem 1-0 auch eigentlich das Spielen mehr oder weniger eingestellt hatten und mit dem 1-0 ja, mehr als zufrieden waren. Die Bochumer haben mal machen lassen. Ich weiß nicht, wie du das so gesehen hast.
Also ich kann dir sagen, es war auf jeden Fall das absolut schlechteste Spiel am ganzen Wochenende in der Bundesliga. Vom Niveau her hätte es auch ein Zweitligaspiel sein können. Noch viel mehr als das Freitagsspiel. Das sagt schon einiges aus. Ich glaube, ich würde ein bisschen das unterstreichen, was ihr beide sagt. Ich glaube, die Augsburger haben ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, dass du gegen den Gegner spielst, der nicht mehr entgegenzusetzen hat. Und deswegen eigentlich ja dieses Ergebnis irgendwie über die Zeit gebracht hat, ohne groß in Not gelangen zu müssen. Und das erklärt einfach einiges. Trotzdem wird es auch Heimspiele geben für den VfL Bochum, die mit Sicherheit auch gegen Gegner gehen, wo du was Punkt- oder Zählbares mitnehmen kannst. Und darauf muss man sich jetzt stützen. Klar, es war ein Big-Point-Spiel. Wieder mal nichts geholt. Trotzdem darf man jetzt nach dem zweiten Spiel unter dem heiligen Dieter nicht alles schlecht reden.
Der heilige Dieter, okay. Ja, und für die Augsburg, du hast gerade angesprochen, der Kicker hat es heute so betitelt bezüglich des Augsburger Sieges, nicht gut, aber gut genug für die Existenzberechtigung in der ersten Liga. Wenn man mal so auf die Punkte guckt, die Augsburger jetzt schon 10 Punkte Vorsprung auf Platz 17. Die haben ihre Punkte geholt und ja, wir haben es am Anfang der Saison auch schon immer wieder angesprochen. Also eigentlich sollten sie auf jeden Fall auch in dieser Saison wieder über dem Strich stehen, ne? Und solche Siege bestätigen sie damit natürlich auch, ne? Kann man, glaube ich, so halten,
Ja, du
festhalten.
hast halt wieder mal, glaube ich, jetzt das Glück, dass die Augsburger immer mal wieder so Phasen in ihrer Saison haben, wo sie Punkte holen und dass es dieses Jahr ein paar Mannschaften gibt und wir werden später mit Sicherheit auch noch über Heidenheim sprechen. Und dann hast du die Bochumer, dann hast du die Kieler und das kann den Augsburgern vielleicht im Laufe der Saison zugutekommen.
Ich denke auch, die Punkte kann ja hinterher keiner mehr nehmen. Gut, dann lasst uns mal weitermachen mit der Mannschaft, die momentan nach diesem Wochenende ja so richtig am Abgrund angekommen ist. RB Leipzig, Fabi, sechstes Spiel in Serie sieglos. Die Krise setzt sich weiter fort und ja, den Höhepunkt fand die Krise jetzt am Wochenende bei einer 5:1 Heimklatsche zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Also mir fehlen da mittlerweile echt die Worte. Ich kann es mir echt nicht erklären, was da in Leipzig auf einmal passiert ist. Anfang Oktober noch punktgleich mit den Bayern in den 8., 9. Spieltag gestartet und jetzt innerhalb von 4 Spieltagen ein totaler Komplettabsturz. Und jetzt nur wirklich die Verletztenliste anzuführen, ist für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu einfach.
Ja, ich glaube, das gleiche Problem, was du hast, haben alle Verantwortlichen bei Leipzig. Es weiß keiner so recht, woran es liegt. Es weiß keiner, was passiert ist in den letzten Wochen. Und das ist, glaube ich, genau das große Problem, was RB Leipzig hat. Du hast einen Trainer, Marco Rose, der sehr, ja, ratlos teilweise an der Seitenlinie steht. Auch in den Interviews war er nie, so würde ich behaupten, der sonderlich sympathischste, vor allem nach Punktverlusten oder Niederlagen, mittlerweile sehr angefressen. Und das ist, glaube ich, so das Problem, wo du am Samstag hattest, gegen eine Mannschaft zu spielen, die wirklich auch, und das muss man fairerweise auch so sagen, glaube ich, den perfekten Samstag hat. Jeder Schuss war gefühlt ein Tor, jeder Angriff wurde gefährlich und es hat einfach alles zusammengepasst. Und dann liegst du nach 16 Minuten 3-0 hinten, dann wird es so oder so schwierig. Und es war ein super verdienter Sieg für die Wolfsburger. Trotzdem bei den Leipzigern, ja, die Frage ist, was passiert als nächstes? Ich glaube, hier im Management wurde, glaube ich, am Wochenende eine ziemlich überraschende Entscheidung getroffen, rund um Schröder, den man von Leipzig nach Salzburg verfrachtet. Also,
Da ist meine neue Stelle überhaupt geschaffen, ne?
ja, also viele, viele fragwürdige, komische Dinge und am Ende des Tages wahrscheinlich jeder Traditionalist in der Bundesliga freut sich einfach nur, wenn man es mal so ausdrücken will.
Ja, jeder Traditionalist. Sören, was sagst du denn zu dem Spiel?
Ja, ich glaube, man kann die Leistung der Wolfsburger trotz des desolaten Auftritts der Leipziger nicht schmälern, weil sie, finde ich, gerade von Beginn an schon gezeigt haben, dass sie auch in Leipzig auf Sieg spielen wollten. Und sie unterstreichen mit dem Sieg, glaube ich, auch ihre nach wie vor Ambitionen, in der kommenden Spielzeit international dabei zu sein. Ich fand, das war ein sehr, sehr überzeugender Auftritt. Klar kann man sagen, die Leipziger sind im Moment nicht in Form, aber ich glaube, du musst auch erstmal in Leipzig 5 Tore erzielen. Sie haben auch nach dem 2-0 weiter Fußball gespielt, wollten ja die oder haben die Schlagzahl weiter erhöht. Und dementsprechend steht am Ende ein sehr, sehr verdienter 5-1-Sieg, der auch in der Höhe, glaube ich, absolut in Ordnung ist.
Ja, die Wolfsburg hat 6 Spiele am Stück schon ungeschlagen, 4 Siege, 2 Unentschieden, also oben angedockt an den Europapokalplätzen. Also der positive Trend setzt sich da bei der Mannschaft von Ralf Hasenhüttl auf jeden Fall weiter fort. Das einzig Positive vielleicht bei den Leipzigern freut uns vielleicht dann auch, Schawers Schlager hat sein Comeback gegeben nach Kreuzbandverletzung, vielleicht so der einzige Hoffnungsschimmer vielleicht am Himmel, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, gegen wen es nächste Woche geht, wen die Leipziger da haben. Jetzt haben sie unter der Woche ja erstmal das so wichtige Pokalspiel dann gegen Frankfurt.
Ja.
Marcel
Und dann
Schäfer
auswärts in Kiel.
in Kiel. Okay, Marcel Schäfer sagt ja schon, also das Spiel kriegt Marco Rose auf jeden Fall noch und so aus den Mannschaftskreisen hat man ja wohl auch gehört. Also alle stehen hinter dem Trainer und so das Übliche halt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, klar, jetzt hast du mit Roger Schmidt einen Mann auf dem Markt, der natürlich sehr interessant hier für RB sein könnte, Fabi. Meinst du, Marco Rose bekommt vor der Winterpause noch die Kurve oder könnte es zu Weihnachten schon, ja, zu Ende sein?
Ich glaube, es hängt ein bisschen zusammen mit den Ergebnissen. Du hast jetzt Kiel, dann hast du nochmal Champions League, du hast jetzt unter der Woche Pokal, wenn du da rausfliegst gegen Frankfurt. Also ich glaube, es ist ergebnisabhängig, was die nächsten 2, 3 Spiele passiert. Und irgendwann musst du als Verein auch die Reißleine ziehen, zumal offensichtlich ja eine Option auf dem Markt ist, die besonders gut in diesen Kosmos passen könnte.
Also ich persönlich bleibe dabei, ich fände es schade, wenn Marco Rose da schon seinen Hut nehmen müsste. Nach knapp 2 Jahren hat natürlich jetzt mit Schröder einen Fürsprecher verloren. Aber
Interessant wird ja auch sein, tatsächlich, er war bei Gladbach, er war bei Dortmund, er war bei Leipzig. Viele Clubs, in Deutschland kommen für ihn irgendwann auch nicht mehr in Frage, würde ich behaupten, oder? Für die Bayern reicht es nicht.
nee. Ja, Dortmund gewesen, Leipzig gewesen und Gladbach, ne?
Ja,
Die drei hatten wir gehabt.
gut, dann hätte es vielleicht noch irgendwo, ja, je nachdem. Stuttgart, Leverkusen, aber ich glaube, das sind nicht die Vereine, die zu ihm passen würden. Ich glaube, dann würde es in Ausland
Ja, vielleicht eine
tendenziell gehen.
kleine Pause oder so dann erstmal. Mal schauen.
Die MLS.
Die MLS eventuell. Da haben wir ja nachher auch noch was Positives eventuell zu vermelden. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem Knallerspiel einfach weiter. Den Rest sollen wir machen wir später. Aber Fabi, der FC Bayern bei Borussia Dortmund zu Gast. Es war ein Spiel, ich habe die ab der zweiten Halbzeit erst gucken können. Thomas Müller sprach am Ende von einem gerechten Unentschieden. Gehst du damit?
Ja, war es auch, mindestens, würde ich sagen. Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht von der Berichterstattung im Nachgang, weil man ja viel den Dortmundern zugetragen hat. Auch sehr viel Positives über Nuri Sahin, Bino Gittens wurde besonders hervorgehoben. Auf der anderen Seite habe ich aber ein Fußballspiel gesehen, klar, wo die Dortmunder letztendlich nach zurückhaltendem Beginn in Führung gehen. Das vielleicht dann auch in einer gewissen Hinsicht zu Recht. Aber in der zweiten Halbzeit war der Auftritt der Dortmunder für mich eigentlich ja vergleichbar mit einer Mannschaft, die tief im Mittelfeld der Liga steht, nämlich alle Mann rund um den eigenen 16er, den Bus parken. Und da war es für mich eigentlich folgerichtig oder nur eine Frage der Zeit, bis die Bayern den Ausgleich erzielen. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass die Bayern, glaube ich, auch nicht ihren besten Tag hatten. Das muss man dann auch noch mit dazu erwähnen. Und in Summe, glaube ich, ja, kann man schon von dem verdienten Unentschieden sprechen. Allerdings, und ich habe es letzte Woche schon mal angedeutet, die Dortmunder hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Und so sind sie nicht aufgetreten. Das war zumindest mein Eindruck, selbst wenn man sich dann auch alle Statistiken anschaut, egal ob Ballbesitz, Zweikampfquote, Abschlüsse, egal was, die Bayern klar dominant und für mich einfach in einem Heimspiel, als Borussia Dortmund die Punkte nach oben hin gut machen müssen, einfach viel zu wenig. Und deswegen war ich, und ich weiß nicht, wie es euch geht, so unglaublich überrascht, dass man den Dortmundern schon fast das bessere Spiel zugeschoben hat, als das, was die Bayern abgeliefert haben.
Du hast gerade angesprochen, also wenn die Dortmunder kurz nach der Halbzeit waren, glaube ich, zwei Riesenchancen war. Einmal Sabitzer war es und einmal, wer war es noch bei Dortmund? Also wenn sie da 2-0 machen, dann ist natürlich Tollhaus und ich glaube auch dann ziehen die Dortmunder das Spiel. Aber du hast dann angesprochen, Dortmunder sich danach immer weiter zurückgezogen. Macht auch so auf mich ein bisschen den Eindruck, Sören kann natürlich auch ein bisschen getäuscht haben, aber das ist schon ein
Darf
bisschen
ich da
eine
noch einmal was dazu
Stadt, ja.
sagen? Weil bevor Sören kommt, du sagst jetzt, wenn die das 2-0 machen, zuvor hätte Müller im Zweifel das 1-1 machen können. Dann kriegst du nämlich früher das, den Ausgleichstreffer und das Gegentor. Dann hast du nämlich nochmal ein ganz anderes Spiel. Und genauso auch Leroy Sané, glaube ich, genau in dem gleichen Zeitraum wie Sabitzer das Tor auf dem Fuß hatte, auch zumindest eine sehr, sehr große Möglichkeit hatte, das ja, den Ausgleich zum damaligen Zeitpunkt zu erzielen.
Ja, aus dem Winkel hätte er besser aufs Kurzeck gehen sollen, ne? Hoch aufs Kurzeck, anstatt da lang am flachen Pfosten vorbei.
Oder vielleicht einfach mal in diesen 127 Trainingseinheiten, die man an der Säbener Straße während der Saison hat, einfach mal den rechten Fuß noch ein bisschen trainieren.
Eventuell auch das. Aber ja, im Nachhinein, Nuri Sahin hat man ja hinterher auch kurz vor Ende an der Mittellinie gelesen. War dann froh, wo das Spiel dann auch endlich zu Ende war. Ne? Hat, glaube ich, auch gemerkt, dass sie mit dem Punkt ganz gut leben konnten. So.
Ja, wenn man den Spielverlauf nimmt, auf jeden Fall. Und die Art und Weise, wie die Bayern ja auch trotz des 1-0-Rückstand, trotz der frühen ja, Auswechslung agiert hat, glaube ich, muss man sehr, sehr da zufrieden damit sein. Mit Bayern war die bessere Mannschaft. Ich glaube, Fabi hat es schon alles gesagt. Du hattest auch den Eindruck, als die Bayern dann nochmal gewechselt haben, dann kam nochmal Olise rein, dann kam nochmal Boy rein. Da konnten sie nochmal einen Gang hochschalten oder auch zwei Gänge. Das hat mir natürlich bei den Dortmundern Wechsel so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, da hat man dann auch nochmal den Qualitätsunterschied sehen. Und von daher ist das 1-1 aus Dortmunder Sicht ja dann auch mehr als glücklich. Ich glaube, der Sieg wäre schon verdient gewesen für die Bayern.
Und unterm Strich, Fabi, ist es aber ein Punkt, der den Dortmundern eigentlich nicht wirklich weiterhilft.
Eingangs erwähnt, für mich viel zu wenig. Du hattest die große Möglichkeit, mal ein, ja, wie sagt man, ein Statement zu setzen, Punkte nach oben hin gut zu machen, vielleicht auch auf den Champions League Qualifikationsplatz zu springen. Und das Wichtigste, nachdem ich ja der Meinung bin, dass in den Medien die Leistung ein bisschen überbewertet wurde, du hast nächste Woche ein Auswärtsspiel in Gladbach. Und ich glaube, das ist wieder dann ja so ein Spiel, das in einer gewissen Hinsicht ja die Moral der Truppe zeigen wird, je nachdem, wie der Spielausgang da ausgeht. Und das muss man ja auch ehrlicherweise mal sagen. Borussia Dortmund hat 10 Punkte Rückstand auf den FC Bayern und ist mit einem Unentschieden hellauf zufrieden zu Hause. Und ich glaube auch, ja, meine Einschätzung, wenn das Spiel in München stattgefunden hätte, dann hätte Borussia Dortmund gar keinen Auftrag gehabt an
Nee,
dem Samstag.
hätte.
Und das ist halt für mich der Punkt, wo ich sage, man redet sich jetzt wieder zu viel schön. Ja, Julian Brandt hat noch gefehlt und ansonsten ist das alles toll. Dann habe ich bei der Aktionärsversammlung Lars Ricken, der dann davon spricht, was die Mannschaft eigentlich zu leisten imstande ist, sieht man in der Heimtabelle. Man verheimlicht aber, dass in der Heimtabelle der BVB 2 Spiele mehr hat als die 2 Top-Teams, die danach folgen, nämlich der FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Das heißt, auch das sind alles so Dinge, wo ich sage, man malt sich so viele Dinge unfassbar schön und du kannst glücklich sein, dass dieses Spiel 1-1 ausgegangen ist, auch wenn man den Gegentreffer spät kassiert hat. Muss man, glaube ich, so sagen. Und im Fußball, so wie du vorher erwähnt hast, ist es immer möglich. Klar, Sabitzer macht das 2-0. Ja. So kann es natürlich auch laufen, aber der Eindruck über die 90 Minuten hinweg war eine sehr zurückhaltende Dortmunder Mannschaft, die ein unglaublich cooles Tor gemacht hat, Beino Gittens, aber danach wirklich nicht wie eine Top-Mannschaft aufgetreten ist, meines Erachtens.
Ja, und somit haben die Bayern seit 2018, wo sie das letzte Mal in Dortmund überhaupt verloren haben, auch wieder in Dortmund gepunktet, konnten sie ganz gut mit leben. Und jetzt gilt natürlich ja, volle Konzentration und sofort der Blick gerichtet zum Pokalspiel gegen Leverkusen, Fabi. Und da müssen die Bayern, das ist ja jetzt auch amtlich durch, auf jeden Fall auf Harry Kane verzichten. Leichter, kleiner Muskelfaserriss, wahrscheinlich so kurz vor Winterpause beim Spiel gegen Leipzig eventuell zurück, wird schon sehr schmerzen jetzt, gerade gegen Leverkusen am Dienstag, Mittwoch, ne? Mittwoch, glaube ich.
Dienstag.
Dienstag, okay,
Morgen.
ja.
Ja, ich meine, Harry Kane spielt nicht. Natürlich musst du den ersetzen, kannst du nicht 1:1. Trotzdem glaube ich, wenn man sich die Offensive anguckt oder die gesamte Mannschaft, dann wird es auch in einem Heimspiel gegen Leverkusen zu einem souveränen 3:1 reichen.
Das ist schon mal der
Ansage.
vorgezogene Tipp von Fabi dann fürs Pokalspiel. Sehr gut, sehr gut. Ja, da werden wir dann am Dienstagabend wahrscheinlich das ein oder andere Mal dann hin und her schreiben, ob der Fabi da recht behalten hat. Gut, dann würde ich sagen, war das das Topspiel. Also für mich war es, hat das Topspiel allgemein die letzten Jahre an Qualität immer mehr abgenommen. Oder wie seht ihr das? Also vom
Das
Reiz ja.
ja, ich glaube, es hängt nach wie vor immer mit der Ansetzung zusammen. Wenn man es jetzt so betrachtet, Samstagsabend, ich glaube, nach wie vor guckt die ganze Welt drauf, ob Dortmund gegen, wenn Dortmund gegen Bayern spielen. Und ich glaube, es lebt immer von der Spannung, dieses Duell. Und ob es jetzt an Niveau verloren hat, will ich gar nicht mal so bewerten.
Okay.
Ich glaube, es hat in einer gewissen Hinsicht einfach damit zu tun, dass ja die Dominanz der Bayern in den letzten Jahren einfach zu groß wurde, um letztendlich da auch in der Regel von einem knappen Rennen zu sprechen. Klar hat man immer wieder mal ein Jahr drin, wo es dann, wo beide Mannschaften enger zusammen sind. Aber ich würde auch widersprechen, zum Beispiel, dass die ganze Welt drauf schaut. Ich glaube, dieses Topspiel, ja, es wird übertragen in viele Länder der Welt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in England jemand City gegen Liverpool gegen Bayern Dortmund tauscht, um es mal
Ja,
so auszudrücken. Also für uns ist es ein Feiertag und es ist schön, dass wir so ein Spiel, glaube ich, in der Bundesliga haben. Aber ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und das Spiel über andere Spiele im europäischen Fußball zu stellen, glaube ich, wenn man es so ausdrückt.
also zumindest die erste Halbzeit, wo ich essen war, lief auf dem einen Fernseher in dem Pub, wo wir waren, lief einmal lief Milan und dann lief irgendwie Crystal Palace. Also nichts zu sehen von Bayern gegen Dortmund. Also von daher weiß ich jetzt nicht. So. Fabi, hast du gleich noch einen Termin? Hatte ich das richtig im Kopf oder
Ein Spiel können wir noch machen und dann muss ich
musst
leider
du
raus.
los?
Wobei, dann habe ich immerhin mehr als 50% der Spiele mitgemacht.
Perfekt, dann
Darf ich mir eins aussuchen?
suchst du aus, genau.
Union gegen Leverkusen. Da habe ich nämlich fast alle Top-Teams mit dabei.
Ja gut, die Leverkusener nehmen auch die schwere Hürde, alte Försterei und gewinnen am Ende, ja, 2:1 kann man glaube ich von einem Arbeitssieg der Werkself sprechen. Lange schwer getan, zwar viel Feldüberlegenheit, aber hinten heraus dann hat sich die Qualität dann doch schon durchgesetzt.
Ja, ich glaube, das war das erwartete Spiel, glaube ich, wenn du ja als Favorit an die alte Försterei reist. Union Berlin ist defensiv diese Saison wirklich stark. Sie haben es sie sind ja auch relativ früh in Rückstand gegangen, aber dann trotzdem noch gut gemacht. Das 1:1 in der ersten Halbzeit war jetzt auch nicht unverdient, weil die Unioner schon wirklich ein gutes Heimspiel gemacht haben für ihre Verhältnisse. Aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, hat man schon gemerkt, dass ja, Bayern dann einfach eine ganz andere Qualität hat. Selbst die Defensivstärke, die Union hat, ja, reicht dann irgendwann auch nicht mehr aus. Irgendwann fällt der Treffer. Und unterm Strich würde ich schon sagen, dass das ein verdienter Auswärtssieg für die Leverkusener war.
Ja.
Ja, auch kein Leckerbissen, muss man ganz ehrlich sagen, lag aber eher an der Spielweise der Unioner, die ein bisschen back to the roots letztendlich für mich zumindest optisch gehen. Das Spiel geschickt in der einen oder anderen Phase durch kleine Nicklichkeiten unterbrechen, was es dann für eine so oder für eine Top-Mannschaft natürlich dann schwierig macht, in dem Rhythmus zu bleiben. Und trotzdem, am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, es war ein absolut verdienter Sieg der Leverkusener. Und in einer gewissen Hinsicht muss man das eigentlich auch erwarten können, weil ich so das Gefühl habe, die Leverkusener müssen schon auch ja, gucken, dass sie da in Schlagdistanz zur Spitze bleiben. Den Anspruch muss man dieses Jahr haben. Und dann gehören eben auch mal solche ja, Arbeitssiege oder schmutzigen Siege einfach auch mit dazu.
Ja, und wer die letzten Wochen weiterhin liefert, auf dem Verlass ist nach der Boniface-Verletzung, ist Patrick Schick. Du hast ihn ja letzte Woche eh schon so tituliert, Fabi, dass du ihn eh lieber siehst als oder qualitativ besser siehst als Boniface. Hat
Ja.
er zumindest bei dem Tor jetzt auch wieder gezeigt, ne? Also mal eben mit der Brust die Flanke von Wirtz über die Linie gedrückt, muss er auch erstmal so machen.
Ja, ich glaube nach wie vor, das macht ihren Boniface nicht. Der hat eine andere körperliche Präsenz, Boniface, aber ich finde, Schick ist für mich der komplettere Stürmer. Und ich glaube, die Leverkusener sind mit ihm ein bisschen besser aufgestellt oder gefährlicher aufgestellt als mit Boniface. Ist aber, wie gesagt, nur eine persönliche Meinung.
Sollen du noch ein, zwei Sätze zur Leverkusener Mannschaft, die ja so ein bisschen durchrotiert hatte, schon bezüglich der Belastungssteuerung und mit Hinblick aufs Pokalspiel?
Ja, ich glaube, darum geht es jetzt irgendwie auch bis zur Winterpause, alle ja vielleicht auch bei Laune zu halten, zu rotieren, die Punkte einzufahren, ganz egal, wie sie zustande kommen. Sie hatten unter der Woche einen sehr überzeugenden Sieg gegen Salzburg, dann ein schweres Spiel jetzt gegen Union Berlin und jetzt eben unter der Woche ja, ein absolutes Kracherspiel gegen Bayern. Also es geht schon darum, glaube ich, alle auch fit zu halten, in den richtigen Spielen einzusetzen. Sie haben jetzt 3 Punkte Rückstand auf Platz 2. Also ich glaube schon, dass sie jetzt voll im Soll sind und dass es darum geht, einfach nur die Ergebnisse, schräg, schräg, die Punkte einzufahren und sich in die, ja, in die Winterpause zu retten, so ein bisschen.
So, und dann würde ich sagen, so, machen wir noch mit den weiteren zwei Samstagspielen weiter. Der Fabi hat sich gerade verabschiedet, glaube ich. Ja, der hat sich verabschiedet. So, ich würde sagen, wir machen weiter mit Freiburg gegen die Borussia aus Gladbach. Und die kassieren nach ihrem guten Lauf der letzten Wochen, waren ja, glaube ich, 5 Spiele am Stück, genau 5 Spiele waren es, ungeschlagen. Verlieren in Freiburg etwas unnötig am Ende mit 3:1. Fingen eigentlich relativ gut an. Player hatte zu Beginn zwei sehr, sehr gute Chancen, die Borussia da schon früh in Führung zu schießen. Am Ende dann, beziehungsweise dann die Freiburger gehen dann 1:0 in Führung durch Lukas Höhler. Richo Doan macht das 2:0 kurz nach der Halbzeit. Kleindienst direkt im Gegenzug, mehr oder wie, nee, Kleindienst verkürzt dann auf 2:1 und ja, direkt im Gegenzug macht dann Höhler das 3:1. Zweite Halbzeit die Freiburger deutlich besser im Spiel gewesen und auch die deutlich bessere Mannschaft gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sie wollten das auf jeden Fall jetzt oder die schlechte Serie so ein bisschen brechen. Ich glaube, 4 Spiele, glaube ich, ne, waren es ohne Sieg.
Genau, richtig, ja.
Drei davon torlos. Also ich glaube, sie hatten einiges an Arbeit an diesem Wochenende, was sie ja ins Positive lenken wollten und das ist ihnen gelungen. Klar, die Gladbacher, glaube ich, hatten schon den besseren Beginn, da würde ich mitgehen. Aber gerade auch nach dem 2-0. Selbst als es dann 2-1 stand, waren die Freiburger die bessere Mannschaft. Es war ein überzeugender Sieg, ein wichtiger Sieg dann auch. Sind nach wie vor auf Europapokalkurs und ich glaube, das zählt, ist das, was zählt in Freiburg. Von daher nimmst du die 3 Punkte sehr gerne mit.
Ja, die positive Serie gegen die Borussia fortgesetzt, die Freiburger, weil es schon das 17. Spiel gegen Gladbach, wo sie ungeschlagen bleiben. Ist bei 11 Siegen und 6 Unentschieden. Also könnte man so ein bisschen vor Lieblingsgegner sprechen. Die Gladbacher ja in der Formtabelle der letzten 5 Spieltage auf Platz 2. Hat, glaube ich, auch nicht jeder so auf dem Schirm gehabt. Und Sioane hat hinterher halt auch gesagt, dass das Spiel sie auf jeden Fall nicht umwerfen wird. Solche Spiele hast du mal immer wieder drin. War auch kein schlechtes Spiel der Borussia. Die werden auf jeden Fall weiter ihren Weg gehen. Die angesprochenen 2 Chancen vom Player kann das Spiel natürlich auch ganz anders laufen. Ja, erste Niederlage nach zuletzt 5 ungeschlagenen Spielen. Und jetzt hast du am kommenden Samstag, glaube ich, auch Topspiel. Dann Borussia Dortmund zu Gast. Und dass gerade so die Topspiele, Flutlichtspiele, die Borussia sehr gerne hat, können wir uns, glaube ich, auf einen ziemlich heißen Tanz da im Borussia Park freuen.
Ja, und ich würde sogar auch so mich zur Aussage
hinreißen
lassen.
lassen.
Ja, dass die Gladbacher also bis zur Winterpause noch an Platz 7 rankommen, also auch an die Europapokalplätze. Klar, jetzt hast du das Dortmund-Spiel. Highlight-Spiele kann Gladbach gerade zu Hause. Und dann spielst du eine Woche später wieder zu Hause gegen Kiel und zum Abschluss dann noch gegen Hoffenheim. Also ich glaube schon, dass sie da, wenn es gut läuft, schon auch mit 7 Punkten rausgehen können. Und dann stehst du plötzlich, klar, immer davon abhängig, was die Vorderclubs machen, bist du voll drin in der Europapokalverlosung. Und wenn man so ein paar Wochen zurückgeht, ja, da war Seoane quasi schon weg. Er hat jetzt sein System gefunden. Und ich glaube schon, dass sie jetzt auch bis zur Winterpause noch ein paar Punkte sammeln werden.
Du sprichst das System an. Ein Spieler, den wir ja eigentlich alle am Anfang der Saison so mit als ja, den Top-Transfer tituliert hatten, ist in den letzten Wochen ja nicht mehr in der Startelf zu finden. Da hat ihm Alasson Plea so ein bisschen den Rang abgelaufen, ist Kevin Stöger.
Ja, also das, was man wirklich hier natürlich sagen muss bei Kevin Stöger, wenn er spielt, muss das ganze Spiel über ihn laufen. Also er ist der Playmaker. Das ja, lässt aber auch zu, glaube ich, dass die Dynamik sich im Spiel mit ihm auf dem Platz komplett verändert. Das heißt also auch, dass das Spiel ja in gewissen Phasen auch langsamer wird, weil er natürlich schon auch ein Spieler ist, der den Ball gerne am Fuß hat, den Ball nach vorne treibt und dann nach den Pässen guckt. Und das ist natürlich, wenn Player auf dem Platz ist oder auch ein Rocco Reitz, der ja schon eher so ein Coast-to-Coast-Player ist, sage ich mal, also der ja wesentlich dynamischer ist auch, verändert das. Und ich glaube, dass den Gladbachern diese Spielweise im Moment ein bisschen mehr steht, einfach auch mehr Geschwindigkeit im Offensivspiel zu haben. Und dass Kevin Stöger natürlich dann ja ein bisschen hinten rüberfällt. Aber ich glaube schon, das merkt man ja auch, wenn er reinkommt, er ist schon präsent. Also er gibt sich nicht auf mit in dieser ja, neuen Rolle, die er hat als Einwechselspieler. Auch die Spiele werden kommen, gerade wenn ich jetzt an Kiel, an das Kiel-Spiel denke, wo sicherlich eine Mannschaft im Borussia-Park zu Gast sein wird, die defensiv steht. Ich glaube, da ist Kevin Stöger dann doch der perfekte Spieler dafür. Aber im Moment muss man ja auch sagen, läuft es ja auch ohne ihn.
Ja, das stimmt. Dann können wir vielleicht noch positiv festhalten bei den Freiburgern. Darüber freue ich mich persönlich sehr, weil ich ihn als Spieler sehr schätze und mag, ist Gregoritsch. Die letzten Wochen ja eigentlich auch nie wirklich in der Startelf gewesen. Da hatte Adamu ihm ja so ein bisschen den Rang abgelaufen. Aber jetzt hat er, Entschuldigung, bei dem Spiel ja schon ein bisschen Impact gehabt. Ne? Vorne die Bälle festgemacht. Zwei Assists auch sowohl für Höhler als auch, ich weiß gar nicht, für Doan, glaube ich, gewesen.
Ja.
Abgelegt gehabt. Also ist dann schon, wenn du so einen Brecher vorne mit drin hast, mit seinen Qualitäten, hat dann schon mal dem Freiburger Spiel auch nochmal gut getan vorne drin.
Ja, weil sie so einen Spielertyp ja auch nicht unbedingt haben. Du hast, glaube ich, richtig gesagt. Er ist ein Spieler, der auch viel für die Mannschaft macht, die Bälle festmachen kann, verteilen kann. Sicherlich ein Spielertyp, den du in dem Kader nicht unbedingt hast.
Nee, richtig. Und Lukas Höhler natürlich auch mit aufsteigender Form. So, und dann haben wir noch ein Spiel am Samstag, Sören. Da haben wir die Bremer, die hinten heraus unglücklich mit nach einem Punkt leben müssen gegen den VfB Stuttgart.
Ja, weil sie, finde ich, ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht haben, früh in Führung gegangen sind, ist nimmer. Dann ja so aus dem Nichts irgendwie so ein bisschen das 1-1 vor der, ja, 20 Minuten vor der Halbzeit bekommen haben. Ja, und dann auch in der zweiten Halbzeit fand ich die Bremer schon die bessere Mannschaft. Man hat den Stuttgartern schon angemerkt, dass sie im Moment wirklich auch in der Ergebniskrise so ein bisschen stecken, dass es da ja nicht so rund läuft wie in den Wochen davor. Und das hat Bremen ausgenutzt. Also nach wie vor, mein Take ist, die Bremer im Moment ist die Mannschaft, vielleicht neben Frankfurt, die für ein klares System stehen, die, ja, du weißt immer, was du bekommst von ihnen. Und dementsprechend, klar, sicherlich zwei verlorene Punkte für Bremen. Und die Stuttgarter können damit sehr, sehr gut leben.
Ja, Ole Werner hat es hinterher angesprochen und auch Marco Friedl. Es war mal wieder zu wenig für mehr, wie auch in den letzten Wochen schon, auch gegen Leverkusen das unglückliche Unentschieden. Man hat sich wieder nicht belohnt, war vorne einfach nicht, ja, kaltschnäuzig genug. Wenn da die ein, zwei Chancen ein bisschen cleverer und konzentrierter rausspielst, machst du da das Dritte und dann fängst du die auch nicht kurz vor Schluss, wo auch ein Fehler natürlich vorhergeht, kriegst auch nicht den Ausgleich. Also die Bremer könnten wahrscheinlich, wenn es optimal gelaufen wäre, mit 3, 4 Punkten mehr in der Tabelle dastehen.
Ja, auf jeden Fall. Andersrum, glaube ich, ist es gut, dass du über sowas meckerst, dass es eben noch nicht für mehr reicht, für einen Sieg gegen ein Top-Team. Ich glaube, das, was die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich auch aus den letzten Wochen, sie sind dran. Sie sind dran an diesen Top-Teams. Klar, es reicht vielleicht noch nicht für diesen großen Sieg, aber sie müssen sich vor keiner Mannschaft in der Liga verstecken. Und sie sind da voll mit im Topf drin, in diesem Mittelfeld-Club, sage ich mal, die durchaus noch den Conference League-Platz im Visier haben. Und wenn sie so weitermachen, sich dann vielleicht auch mal belohnen, sind sie eine Mannschaft, die überraschen kann in dieser Saison. Weil im Klassenerhalt, glaube ich, müssen sie sich da überhaupt keine Sorgen machen. Und das läuft im Moment, finde ich, an der Weser sehr, sehr gut.
Ja, da gehe ich mit. Also da werden wir die Bremer, glaube ich, in diesem Jahr nicht finden, ganz unten im Tabellenkeller. Ja, und trotzdem, der VfB mit dem 2-2, mit dem späten Ausgleich, spricht aber auch für die Moral der Stuttgarter. Ne? Am Ende noch einen Punkt geholt, vor allem nach der Woche, unter der Woche in der Champions League, nach der derben Klatsche. Ja, ist ein Punkt, den du dann von der Weser dann gerne mitnimmst,
Ja,
denke ich mal.
klar. Gerade mit Blick auf das Spiel in Belgrad. Und ja, ich glaube, vielleicht müssen wir auch da so ein bisschen von wegkommen, sie immer noch an der Hand der letzten Saison zu bewerten.
Richtig.
Ne? Und klar, erwartest du dann immer einen Sieg auch in Bremen. Aber na, wie du schon sagst, der Punkt nimmst du jetzt mit. Sind da nach wie vor oben mit dabei. Und das ist, glaube ich, auch das, was zählt.
Genau. So, und dann kommen wir zum Sonntag und machen mit einer Mannschaft weiter, die nach dem Spiel mittlerweile auch plötzlich weit oben in der Tabelle zu finden ist. In einer ziemlich einseitigen Partie gewinnen die Mainzer am Ende doch schon souverän und für mich doch schon ein bisschen überraschend mit 2-0 gegen ja völlig gerade in der ersten Halbzeit überforderte Hoffenheimer und in der zweiten Halbzeit die Mainzer schon fast im Stile einer ja, Top-Mannschaft eigentlich
Ja.
nichts anbrennen lassen und ganz souverän den 2-0 Heimsieg nach Hause geschaukelt.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die TSG im Befreiungsschlag gelandet hat. Jetzt können wir davon reden, gerade auch mit Blick auf das Europa League-Spiel, dass sie irgendwie doch noch nicht so befreit sind unter ihrem neuen Trainer. Absolut verdienter Sieg für Mainz. Von Beginn an, glaube ich, klar die bessere Mannschaft. Jonathan Burkhardt im Moment auch ja, in einer super Form, ist ja, glaube ich, auch einer deiner
Yes.
Favorites in Mainz. Nach der Verletzung ja in der letzten Saison wieder zurückgekommen. Ganz, ganz wichtiger Spieler. Und wenn er fit ist, sicherlich auch einer, der wirklich zu den Besten in der Bundesliga gehört. Aber die TSG hatte nichts entgegenzusetzen, was mich auch ein bisschen verwundert, wofür ich auch persönlich keine Erklärung habe. Aber Mainz langsam, ja, still und heimlich sind sie auch wieder da oben mit dabei. Stehen auch für ein klares System, holen ihre Punkte, auch jetzt ohne sicherlich groß Spektakel zu veranstalten. Aber das ist, was zählt. 3 Punkte, verdienter Heimsieg, gegen sehr, sehr schwache Hoffenheimer.
Henriksen hat es nach dem Spiel angesprochen. Für uns ist das Wichtigste, dass die Defensive steht und jetzt mal unter uns, ohne das jetzt negativ zu meinen, wenn man sich mal die Mainzer Dreierkette von den Namen her anschaut, Da Costa, ein Bell in der Mitte und links ein Dominic Kohr, da spricht man ja jetzt auch nicht von dem Who is Who der Innenverteidiger der Liga, ne? Aber die Mainzer stehen jetzt mit, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, erst mit 14 Gegentoren, erst nach 12 Spieltagen, ist die drittbeste Defensive der Liga. Also, und wie die in der ersten Halbzeit die Hoffenheimer phasenweise überrannt haben, da sind die ja überhaupt nicht drauf klargekommen, ne? Also.
Ja, ich glaube, das ist das, was Bo Henriksen geschafft hat, dass die Mannschaft daran glaubt, dass sie Qualität hat, dass sie wirklich auch viel investiert. Klar, du kannst die 5 oder die 3 dann nennen hinten, aber ich glaube, dass die ganze Mannschaft nach hinten arbeitet. Ich finde, ein sehr unterschätzter Spieler oder über den gar nicht so viel gesprochen wird, ist Sano, der, finde ich, auch für die Mainzer mittlerweile einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat im zentralen Mittelfeld.
Ja,
Ich
neben
würde sogar einen
Amiri.
Lee nehmen, der klar ein Offensivspieler ist, aber der auch überall auf dem Platz zu finden ist, der immer läuft, der immer rennt, jeden Kilometer mitnimmt. Und ich glaube, wenn du als Mannschaft einfach Bock hast, auch defensiv zu arbeiten, dann steht die Null zu Recht auch. Und das ist eben auch Anerkennung für die Mannschaft, aber ich glaube auch für den Trainer, der das natürlich auch vorgeben muss.
Das stimmt. TSG-Trainer Ilzer hatte dann nach dem Spiel dann auch, ja, anmerken müssen, dass das, was die Mainzer gespielt haben, eigentlich so das ist, wo die TSG hin will. Und ich glaube, ja, nach den drei Gegentoren schon gegen Leipzig und den drei Toren jetzt unter der Woche in der Europa League und jetzt auch wieder zwei Gegentoren, brauchen wir, glaube ich, den Sieg der Hoffenheimer gegen Leipzig jetzt auch gar nicht mehr so hoch bewerten aufgrund der jetzigen Leistung der Leipziger. Und ja, zeigt dann, glaube ich, doch schon, dass das bei der TSG noch viel Arbeit vor ihm liegt, ne?
Ja, ganz viel Arbeit und dass es vielleicht auch nicht nur an einem System liegt. Pellegrino Matarazzo hat oft mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gespielt. Jetzt wird mit einer Viererkette gespielt. Also es hängt nicht nur vom System ab, sondern eben auch von der Bereitschaft. Und ja, ich glaube, bei der TSG ist nach wie vor die Innenverteidigung oder die Defensive das große Problem. Das haben wir, glaube ich, auch schon ja, nach dem Transferschluss im Sommer gesagt, dass sie da sicherlich nicht optimal aufgestellt sind, aber nach wie vor, die Qualität ist da. Und du musst halt den Willen haben, das zu investieren und dich nicht nur auf der vermeintlichen individuellen Qualität auszuruhen. Und das schafft Hoffenheim nicht konstant. Und das ist ja auch die Baustelle, glaube ich, in den letzten Spielzeiten immer gewesen, dass diese Leistungen, die können sie einfach nicht konstant abrufen.
Ja, das stimmt. So, und dann sind wir schon beim letzten Sonntagsspiel, Sören. Da war die Frankfurter Eintracht zu Gast in Heidenheim. Und ja, die Auswärtsfahrt hat sich für die Frankfurter Fans auch gelohnt, denn es gab einen mehr als souveränen 4:0-Auswärtssieg in Heidenheim. Und durch den Sieg bleiben die Frankfurter erster Bayernjäger, haben noch 4 Punkte Rückstand auf die Bayern. Und man muss sich schon ein bisschen, ja, muss schon ein bisschen Angst haben nach den Aussagen von Dino Topmöller. Er sagte dann hinterher am Ende, dass wir schon sehr viele Sachen sehr gut machen, aber es auf jeden Fall auch noch Verbesserungspotenzial gibt. Sind noch nicht da, wo wir uns sehen. Da kann einem schon als Konkurrent so ein bisschen Angst und Bange werden.
Ja, vielleicht musst du es als Trainer sagen, weil irgendwas Negatives muss man ja finden, weil im Moment, ich glaube, gerade wenn du Außenstehender bist, dann, ja, dann darfst du eigentlich auch nur Lob haben für diese Mannschaft, für die Leistung, die Eintracht in den letzten Wochen abliefert. Die Art und Weise, vor allen Dingen, wie sie Fußball spielen, das macht richtig Spaß anzusehen. Aber klar, als Trainer musst du da vielleicht auch schauen, wo du noch Verbesserungspotenzial hast. Aber ich glaube, dass, was ich am Anfang der Saison gesagt habe, dass die Mannschaft durch Spiele vor allen Dingen besser wird, das System besser kennenlernt. Das stimmt, glaube ich, jetzt auch. Und es macht Spaß, glaube ich, den Jungen zuzusehen. Wichtig wird sein, mit Blick auf die Winterpause, dass ein Omar Marmoush dann vielleicht auch in Frankfurt bleibt und der nicht vorzeitig schon nach England gehen sollte. Aber die Mannschaft macht wirklich Spaß. Auch die jungen Spieler, die da nachkommen, das lässt sich sehr, sehr gut ansehen. Und ja, ich glaube, wenn man zum Spiel kommt, ja, mehr als verdienter Auswärtssieg von Beginn an. Klar, die Heimer haben ja es versucht irgendwie mit ihren Mitteln. Gerade mit der Doppelbelastung, glaube ich, kannst du dann auch gegen die individuelle Qualität nicht mithalten. Von daher war das ein ja, wirklich richtig guter Auftritt der Eintracht.
Ja, denke ich auch zu den Heidenheimern vielleicht noch, weil jetzt schon viel schwarz gemalt wird und zu dem Zeitpunkt in der letzten Saison, jetzt nach 12 Spieltagen, hatten sie auch 10 Punkte auf dem Konto und ja, wo das am letzte Saison hingeführt hat, wissen wir ja auch. Also Frank Schmidt hat ja auch gesagt, dass die Leistungen nicht immer so schlecht waren, wie es am Ende die Punktausbeute gegeben hat. Für ihn ist weiter halt ganz wichtig der Zusammenhalt und ja, der Optimismus, dass der nicht verloren geht, trotz der nächsten Gegner dann Bayern und Stuttgart. Wird auf jeden Fall keine leichte weitere Saison für die Heidenheimer werden, bis zur Winterpause und auch danach. Aber ich denke, dass die schon noch, gerade wenn sie dann aus der eventuell Conference League dann rausgeflogen sind, ja, den Turnaround dann schaffen werden.
Ja, ich glaube, den Vorteil, den Heidenheim hat, ist, dass sie Frank Schmidt haben, dass sie keine Diskussionen haben, wenn du mal einen Negativlauf hast, um den Trainer, um die allgemeine Situation. Das ist eine Institution da in Heidenheim. Und ja, dass da keine Ruhe aufkommt, Unruhe aufkommt, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, Heidenheim, das ist keine Europapokalmannschaft, die da auf dem Platz steht. Ganz im Gegenteil, das ist immer eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpfen muss. Und von daher ist die Entwicklung vielleicht auch gar nicht so verwunderlich.
So, ruhig und besinnliches Arbeiten in Heidenheim, Chaos und ja, Pfiffe und sonstiges gab es am, jetzt sind wir bei der zweiten Liga, um den Turnaround zu schaffen. sind wir beim FC Schalke 04, die ihr Heimspiel am Freitagabend mit 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern, Fabis Lauterner, verlieren. In der ersten Halbzeit noch eine relativ ausgeglichene Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit Schalke auseinandergebrochen. Es war wieder unglaublich, wie da teilweise die Gegentore kassiert wurden. Ja, am Ende ist es eine verdiente Niederlage und Juri Mölder hat es ja nach Spielende auch ausgerufen. Es geht jetzt wirklich die nächsten Spiele, die nächsten Wochen, Monate wirklich nur um im Abstiegskampf, ne?
Ja, ich glaube, wenn du die Leistung jetzt gerade auch vom Freitagabend nimmst, dann ist das ganz klar. Aber grundsätzlich die Entwicklung, die spricht ja dafür, dass es eher um den Ligaverbleib geht. Auch dieses Spiel, glaube ich, hat einfach gezeigt, dass es keine Mannschaft, die als Einheit funktioniert. Es sind viele Einzelspieler dabei, viele gute Spieler, individuell gute Spieler. Aber es funktioniert halt nicht. Also klar, wenn Manga hat was versucht im Sommer, viele interessante Spieler dazugeholt. Ja, aber sie sind keine Einheit und das zählt in der zweiten Liga. So, wenn du jetzt die Kaiserslauterner Mannschaft nimmst, da denkst du jetzt auch nicht, dass sie Schalke ja in Grund und Boden spielen. Aber sie sind halt so zusammengestellt, dass sie in der zweiten Liga bestehen und das ist Schalke nicht. Man hängt da immer noch vielleicht zu sehr an diesen Namen, die du auf Schalke haben willst. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach nur noch Unruhe in diesem Verein. Viel wird kritisiert zu Recht. Und da es geht keiner vorweg, der jetzt, an dem man sich aufhängen kann und sagt, okay, der geht voran, er übernimmt Verantwortung, sondern es ist ein ja, reinster Chaoshaufen. Und ja, das führt im schlimmsten Fall in die dritte Liga. Und da wollen wir Schalke, glaube ich, irgendwie alle nicht sehen, aber es läuft darauf hinaus.
Ja, vor allem die nächsten Wochen sind dann auch nicht wirklich leicht. Du musst dann nach Paderborn zum jetzigen Tabellenführer, dann hast du ein Heimspiel, ja, im Westduell gegen Fortuna Düsseldorf und dann hast du den letzten Spieltag, lass mich noch kurz schauen, dann spielst du noch gegen
Elversberg, ja.
Elversberg. Also drei mehr als undankbare Aufgaben für die Schalke. Also viele Punkte sehe ich da beim jetzigen Stand nicht. Aber gut, sei es drum. Zurück in der Erfolgsspur ist auch Hertha BSC Berlin, die nach einem 0-1-Rückstand noch am Ende 3:1 in Magdeburg gewinnen. Die Magdeburger viel Ballbesitz, allerdings ohne sich wirklich viele Chancen rauszuspielen. Dann haben wir noch die Kölner. Punkteteilung im Verfolgerduell gegen Hannover 96. Ja, 96 erkämpft sich da noch einen Punkt in Unterzahl. In der 86. Minute kassierten die Kölner ein Eigentor von Florian Kainz. Ja, Punkteteilung. Und dann haben wir noch die Fortuna, die rettet auch kurz vor Schluss in den 90. noch ein 2:2 in Nürnberg. Die Nürnberger müssen sich da ja ein bisschen an den eigenen Nase packen. In der ersten Halbzeit noch ein Elfmeter verschossen, der dann zurückgenommen wurde und wurde dann nochmal verschossen. Ja, dann führte man bis zur 86. Minute 2:1 oder machte den 2:1-Treffer und dann kassierte man noch den 2:2-Ausgleich. Ja. Punkteteilung. Und dann, Sören, ist der HSV zurück in der Erfolgsspur nach der Trennung von Steffen Baumgart. Etwas überraschend auch vom
Ja,
Ergebnis.
ein 3-1 in Karlsruhe gegen eine ja eigentlich wirklich gute Mannschaft. Hat mich auch überrascht, aber Merlin Polzin scheint die richtigen ja, Kniffe gesetzt zu haben. Führt er ja jetzt auch erstmal dahin, dass er nächste Woche auch auf der Bank sitzen wird. Also spricht ja schon dafür, dass auch die HSV-Verantwortlichen sehen, dass die Mannschaft in guten Händen ist, sich da ja nicht beeilen müssen mit dem neuen Trainer. Sehr wichtiger Sieg. Ich glaube, dass der HSV mit ja, Paderborn und Kaiserslautern sicherlich auch zu den Teams gehört, die ja, sehr zufrieden, glaube ich, aufs Wochenende schauen können.
Ja, denke ich auch. Und ein Mann, der kristallisiert sich ja immer mehr so bei der Trainersuche heraus. Und es wäre getreu dem Motto, aller guten Dinge sind drei. Uns Bruno Labbadia, Fabi hatten letzte Woche schon gefordert gehabt. Und es deutet schon einiges darauf hin.
Ja, es scheint wirklich der Fall zu sein. Also ich kann es immer noch nicht glauben. Ich glaube, erst wenn Bruno Labbadia auf der Pressekonferenz sitzt oder wir ein Bild sehen, dass er den Vertrag unterschrieben hat, glaube ich es auch. Auf der einen Seite denke ich mir, also wenn sie schon so weit sind, dann hätte er doch eigentlich jetzt schon auch übernehmen können. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Es deutet viel darauf hin, ob es jetzt die beste Wahl ist. Also ich habe da noch meine Zweifel.
Okay, gut. Und wie gesagt, es bleibt weiter spannend. momentan in der zweiten Liga. Ich glaube, der Tabellenelfte hat maximal 6, 7 Punkte Rückstand auf den ersten. Also wie jedes Wochenende, der HSV jetzt plötzlich wieder auf der 2 nach dem Sieg. Also es ist so eng beisammen. Können wir uns ja eigentlich auch freuen. Ne? Du musst einfach eine Serie haben. Und dann ruckzuck bist du plötzlich Tabellenführer. So, kleiner Ausblick noch, Sören, bevor wir die Folge zumachen. Pokal am Dienstag, Bielefeld-Freiburg.
Elfmeterschießen und Bielefeld kommt weiter.
Oh, okay. Gut, ich gehe davon aus, dass der VfB sich ohne große Mühe in Regensburg durchsetzt. Und ja, Fabis Tipp haben wir ja schon gehabt. 3-1 Bayern gegen Leverkusen. Dann kannst du die Bremer nehmen beim Wiedersehen mit Floco.
Ja.
Gegen Darmstadt?
Ja, die kommen weiter. Bremen steht in der nächsten Runde.
Okay. So, Köln gegen die Hertha. Zweitliga-Duell, da denke ich, setzen sich, ich weiß nicht wieso, setzt sich die Hertha durch, vielleicht nach Verlängerung, Elfmeterschießen. Ja. Dann haben wir noch ein Bundesliga-Duell, Wolfsburg gegen die TSG, Sören.
Boah, mal schauen, wie viele Zuschauer sich da ins Stadion verirren bei dem Spiel. Aber ich drücke dann doch den Wölfen die Daumen.
Okay. So, KSC gegen FC Augsburg. Da habe ich keinen wirklich klaren Favoriten. Vielleicht, ja, Pokalüberraschung der KSC weiter nach Elfmeterschießen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir ja so das Topspiel vom Mittwoch. RB Leipzig, vielleicht beim Endspiel für Marco Rose gegen die Frankfurter Eintracht.
Leipzig gewinnt. Auch, ich glaube, in einer überzeugenden Art und Weise, überrascht gegen die Frankfurt und gegen Frankfurt. Und damit wird sich Marco Rose auch bis zum Winter auf jeden Fall in Leipzig halten.
Schließe ich mich an. Ich gehe auch davon aus, dass ich weiß nicht wieso, dass sich da die Leipziger durchsetzen werden. Dass der positive Lauf der Frankfurter da dann erstmal ein Ende nimmt. So, haben wir was vergessen? Den Gewinner des Spieltages vielleicht noch?
Boah, der ist schwer, finde ich. Der ist wirklich schwer an diesem Wochenende, aber ich blicke in die zweite Liga und nenne Merlin Polzin, der den HSV vorerst auf Platz 2 gehievt hat.
Okay, und dann nehme ich den FC St. Pauli, der am 12. Spieltag seine Fans mit dem ersten Heimsieg und auch den ersten Heimtoren beschenkt hat. Dann haben wir das doch auch geklärt. So, das war es dann mal wieder für diese Woche. Hat wieder Spaß gemacht mit dir, mit euch, Fabi. Und dann bleibt mir nur übrig, eine schöne Restwoche zu wünschen. Bleibt gesund, genießt den DFB-Pokal. Und dann hören wir uns, denke ich, in gleicher Frische nächste Woche Montag wieder.
So machen wir das. Tschüss.
Bis dahin.